Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaike, hallo. Heute am Internationalen Tag der Muttersprache fragen wir eine Linguistikprofessorin, was sie zum Thema Muttersprache denkt und wie sie zu einer Deutschpflicht auf dem Schulhof steht. Außerdem schauen wir uns genauer an, wie lange Flüchtlingskinder in den Bundesländern auf einen regulären Schulbesuch warten müssen. Und wir sind in Schottland zu Besuch, an einem College, an dem man nur in der Ursprache Gälisch studieren kann. Es kann Türkisch sein, Arabisch, Englisch oder auch Spanisch. Forscher gehen davon aus, dass in Deutschland gut 100 Sprachen auf den Schulhöfen gesprochen werden und immer mehr Kinder mehrsprachig aufwachsen. Dieser kulturellen Vielfalt, diesem Plus jedoch, steht auch die Diskussion gegenüber, ob es eine Deutschpflicht auf dem Schulhof geben sollte. Heike Wiese ist Professorin für Deutsch im mehrsprachigen Kontext an der HU in Berlin. Was denkt sie denn heute am Tag der Muttersprache?
Ich freue mich, dass Sprache wichtig ist, dass wir über Sprache überhaupt nachdenken. Und ich würde mich freuen, wenn der Tag der Muttersprachen heißen würde im Plural, denn Muttersprache gibt es nun mal nicht nur in der Einzahl. Die meisten Menschen wachsen mit mehreren Sprachen auf.
Damit sind wir schon mittendrin in dem, was Sie demnächst im Duden Verlag als Streitschrift zusammen mit zwei anderen Autorinnen auf den Weg bringen werden. Die Streitschrift heißt Deutschpflicht auf dem Schulhof? Und es geht im Grunde um ein Plädoyer für die Mehrsprachigkeit. Warum haben Sie sich ausgerechnet dieses ja doch so heiß diskutierte Thema ausgesucht?
Das Thema haben wir ausgesucht, genau weil es heiß diskutiert wird und wir einfach noch mal stärker sprachwissenschaftliche Sachargumente in die Diskussion bringen wollen. Diese Diskussion wird ja, ob es eine Deutschpflicht auf dem Schulhof geben soll, muss, kann, ob das überhaupt möglich ist, ob es sinnvoll ist, die wird ja oft sehr emotional geführt. Und wir fanden es einfach wichtig, mal aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen, was sind eigentlich die Sachargumente gegen eine Deutschpflicht auf dem Schulhof. Denn es gibt im Prinzip sehr viele Argumente dagegen, sehr viele Gründe, warum das Unsinn ist.
Dann sagen Sie uns doch diese Sachargumente mal, denn natürlich wird diese Diskussion auch sehr politisch geführt. Das wissen wir aus dem letzten Sommer, wo es eben die Forderung gab, dass Kinder, die keine guten Deutschkenntnisse haben, nicht in die Grundschulen dürfen.
Ja, vielleicht sollte man sich erstmal überlegen, was man meint mit Kindern, die keine guten Deutschkenntnisse haben. Es gibt sicher Kinder, die noch nicht viel Deutsch können, weil sie zum Beispiel letzte Woche erst nach Deutschland zugewandert sind. Das, denke ich, ist völlig unstrittig. Wenn man sich die Debatte anguckt, dann hat man aber oft das Gefühl, es geht gar nicht so sehr um Kinder, die wirklich noch Deutsch erwerben müssen, sondern Kinder, die schon in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und natürlich immer dem Deutschen dann auch ausgesetzt waren, immer mit dem Deutschen auch aufgewachsen sind. Ob die Familie jetzt zusätzlich noch andere Sprachen spricht oder nur das Deutsche kennt. Was wir in der Schule und auch sonst in der Gesellschaft häufig sozusagen so als die allein wichtige Sprache ansehen, ist nicht unbedingt das Deutsche insgesamt, sondern eine ganz bestimmte Version des Deutschen, nämlich das Standarddeutsche. Das ist sehr nah am Sprachgebrauch der Mittelschicht und Mittelschichtkinder werden dann wahrgenommen als Kinder, die gut Deutsch können. Kinder aus anderen sozialen Schichten, die vielleicht Dialekte sprechen, ganz anders umgangssprachlich noch geprägt sind oder eben auch zusätzlich noch andere Sprachen in der Familie sprechen, werden dann oft wahrgenommen als welche, die schlecht Deutsch sprechen. Das ist natürlich Unsinn.
Aber was ist falsch daran zu sagen, ein gutes Deutsch, also das, was wir gerade hier definiert haben, ist das Ziel für alle?
Das, was wir als gutes Deutsch und als Ziel für alle definieren, ist das Deutsch der Mittelschicht. Wenn wir das so wollen, sollten wir das auch ehrlich sagen. Also wenn wir sagen, das Ziel ist, dass alle Mittelschichtsdeutsch sprechen. Dieses Deutsch ist übrigens nicht besser oder schlechter als andere Varianten des Deutschen. Berlinisch oder Standarddeutsch nehmen sich nichts an Güte, sondern das sind einfach unterschiedliche Versionen des Deutschen. Wenn wir wollen, dass alle so sprechen wie die Mittelschicht, dann heißt das natürlich, dass Mittelschichtskinder noch stärker privilegiert sind, als sie sowieso schon durch andere Bereiche sind. Und genau das passiert ja im Moment. In Deutschland hängt es ja sehr stark davon ab, aus welcher sozialen Schicht man kommt, wie die Bildungschancen sind.
Also sind Sie gegen eine Deutschpflicht auf dem Schulhof?
Deutschpflicht auf dem Schulhof ist Unsinn. Sagen wir mal so, wenn es darum geht, dass Kinder besser oder mehr Deutsch lernen, dann hilft die Deutschpflicht auf dem Schulhof nicht, weil wir natürlich auf dem Schulhof ganz anders sprechen, als es dann im Unterricht verlangt wird. Und das ist auch gut so, das ist eine Frage der Kompetenz, dass ich mit meinen Freunden auf dem Schulhof nicht genauso spreche, wie ich zum Beispiel im Deutschaufsatz schreiben würde. Das macht niemand von uns. Wenn ich mich abends beim Bier mit Freunden hinsetze und so spreche wie jetzt im Radiointerview, dann gucken die mich seltsam an. Das ist keine Frage der Kompetenz, sondern das wäre genau Inkompetenz. Das heißt, das Deutsch auf dem Schulhof ist so oder so nicht das, was dann später verlangt wird. Der zweite Punkt ist, warum schränke ich Kinder unnötig ein? Kinder, die ein viel breiteres Repertoire haben, die zum Beispiel neben dem Deutschen noch Kurdisch sprechen oder Englisch sprechen in der Familie oder Russisch. Warum sage ich denen, ihr müsst so tun, als ob ihr diese Kompetenz nicht habt? Ihr müsst verleugnen, was ihr alles noch an zusätzlichem kulturellen Erbe aus der Familie mitbringt zum Beispiel und nur Deutsch sprechen. Stellen wir uns das mal in der Musik vor. Wenn wir eine musikorientierte Schule hätten, in der ganz stark klassische Geige gelehrt wird. Und dann kriegen wir mit, dass die Kinder auf dem Schulhof unter anderem auch Bluegrass auf ihren Geigen spielen. Würden wir denen das verbieten? Dann kriegen wir mit, dass die auf dem Schulhof nicht nur Geige spielen, sondern auch Querflöte. Wenn man sagt, oh Gott, die zu Hause auch noch Querflöte spielen, die können natürlich nicht gut Geige. Das sind die Querflötenspieler, die zählen für uns gar nicht als Geigenspieler. Das wäre völliger Unsinn. Genauso großer Unsinn ist zu sagen, jemand, der zu Hause noch Russisch, Kurdisch, Englisch, Griechisch spricht, ist für uns kein echter Sprecher des Deutschen.
Damit sind wir wieder bei Ihrem Plädoyer der Mehrsprachigkeit. Also wenn das deutsche Bildungssystem sozusagen diese Potenziale, die Sie gerade beschrieben haben, besser nutzen und ich sag mal systematisch auch fördern sollte, wie können wir das denn dann anstellen? Haben wir zum Beispiel die Lehrkräfte und Kita-Kräfte dafür, die diese Potenziale auch heben können?
Wir haben in Deutschland viele engagierte und gute Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, aber nicht genügend. An der Ausbildung wird gespart, am Personal wird gespart, der Personalschlüssel in Kindergärten ist unterirdisch. Wir brauchen eine vernünftige Ausbildung für Lehrende, für Erziehende, die auch berücksichtigt, dass da auch ganz viel mit Sprache passiert bei Kindern, wenn sie aufwachsen. Und wir brauchen zum Beispiel auch Schulen, in denen es für Kinder möglich ist, viel zu sprechen. Das klingt trivial, aber wenn Sie sich die Realität in deutschen Klassenzimmern angucken, dann haben Sie das Gefühl, ab der ersten Klasse ist das eigentliche Lernziel zu lernen, still zu sitzen und still zu sein. Möglichst wenig bewegen, möglichst wenig sprechen. Das ist in großen Gruppen einfach nötig, wenn wir wenig Lehrpersonal haben. Wenn Kinder aber nicht sprechen können, dann lernen sie natürlich auch nicht besonders gut mit Sprachen umzugehen.
Heike Wiese war das von der Humboldt-Universität über den Tag der Muttersprache und die Diskussion um eine Deutschpflicht auf Schulhöfen. Und das ganze ausführliche Interview gibt's auch nochmal bei uns auf der Internetseite zu hören unter deutschlandfunk.de/campus. Wir gehen nach Nordrhein-Westfalen. Auch dieses Land sucht bekanntlich dringend Lehrkräfte für seine Schulen und das ganz besonders auch für die Beschulung von Flüchtlingskindern in Unterkünften. Denn auf eine Regelschule dürfen diese Kinder ja erst gehen, wenn die Familie einer Kommune zugewiesen wird und damit die Schulpflicht greift. Bis dahin dauert es aber oft und es gibt erstmal nur Überbrückungsunterricht, so wie hier in Ibbenbüren.
Welche Farben sehen wir hier? Welche Farbe ist das?
Grün.
Grün und blau. Ja. Wir haben jetzt zwei Farben in euren Bechern.
Vormittags in der zentralen Unterbringungseinrichtung Ibbenbüren. Fritz Fabian Soll ist eigentlich Sozialbetreuer vom Roten Kreuz. Nebenher versuchen er und seine Kollegen Flüchtlingskindern ein bisschen was beizubringen. Es ist eine Art improvisierter Schulunterricht. Vor allem geht es darum, den Kindern Deutsch beizubringen. Jeden Tag 4 Stunden in einem sehr engen Raum. Für die 11 Kinder gibt es kaum genug Platz. Aber besser als nichts.
Wir haben natürlich hier keine ausgebildeten Lehrer. Wir haben Leute, die halt Vorkenntnisse haben, vielleicht schon mal Alphabetisierungskurse gegeben haben, vielleicht auch schon mal in der Beratung gearbeitet haben und das kennen. Aber wir machen eben keine Bildung, wie sie an einer Regelschule stattfinden würde.
Nicht wenige Kinder besuchen über Monate keine richtige Schule. Eine 6-Jährige beispielsweise, die mit ihrer Mutter und ihren 2 Geschwistern aus Georgien geflüchtet ist und seit 5 Monaten in Deutschland lebt, hat bisher keinen richtigen Schulunterricht bekommen. Die Mutter bedauert, dass ihre Tochter nur etwas Deutsch lernt und kein Mathe.
Hier lernen die Kinder zwar auch sehr gut, aber eine richtige Schule ist doch was ganz anderes.
Nach internationalem Recht sollen Flüchtlingskinder spätestens nach 3 Monaten eine Schule besuchen. In NRW sollen Familien mit Kindern nicht länger als 6 Monate in einer Landesunterkunft bleiben. Doch die Praxis sieht manchmal anders aus. Erst wenn die Familie in eine Kommune umzieht, besteht Schulpflicht, dürfen die Kinder zur Schule gehen. Bei 50 Kindern landesweit ist das nicht so. Sie sind schon länger als ein halbes Jahr in den Unterkünften, wie das Integrationsministerium selbst einräumt. Dabei hatte Minister Stamp eigentlich angekündigt, ab diesem Jahr in den Landesunterkünften Unterricht anzubieten. Doch da hat er wohl zu viel versprochen.
In diesem Fall ist es sehr, sehr kompliziert, weil sie klären müssen, wo genau der Unterricht stattfindet, wie die Lehrer rechtlich angebunden sind, wie man sicherstellen kann, dass es einen Austausch mit einer Schule gibt, wie man sicherstellen kann, dass es einen Austausch mit einem kommunalen Integrationszentrum gibt und wie dann auch Vertretungsregelungen, Krankheitsfälle und so weiter behandelt werden. Und das ist eine große Herausforderung, aber wir kriegen es jetzt hin.
Frühestens ab August kann der Unterricht angeboten werden. Dabei ist der Bedarf groß. Mehr als 1.100 Kinder und Jugendliche warten auf Unterricht. Nach Ministeriumsangaben gibt es derzeit rund 30 Flüchtlingsunterkünfte des Landes. Die Schulangebote sollen zunächst in nur 5 Einrichtungen starten, eine pro Regierungsbezirk. Alle anderen müssen weiter warten. Flüchtlingshilfeorganisationen und die Grünen werfen dem Minister Wortbruch vor. Berivan Aymaz, die integrationspolitische Sprecherin der Grünen.
Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen immer länger in den Landesunterkünften bleiben, darunter auch Kinder, dass sogar das Gesetz sozusagen gebrochen wird und Kinder über 6 Monate hinaus teilweise in den Landeseinrichtungen sind, nicht beschult werden und wir bis heute noch kein Konzept und keine Maßnahme haben, wie die Beschulung aussehen soll.
Während die Landesregierung noch daran arbeitet, wird andernorts gehandelt. Vereinzelt können Kinder, die in den Landeseinrichtungen leben, eine Schule besuchen, zum Beispiel in Viersen, St. Augustin und Meschede. Die Kommunen bezahlen zum Beispiel den Bus und das Schulmaterial, wie bei diesem Jungen aus Ägypten, der weiß, dass er großes Glück hat im Vergleich zu anderen Kindern.
Das ärgert mich auch ein bisschen, weil jeder Kind hat das Recht zur Schule, wenn man aus Tadschikistan oder Ägypten, wie ich zum Beispiel, oder aus Irak oder auch was irgendwelchen Land, geht man ja ganz normal in die Schule. Man hier kommt, dann wird die Schule gestoppt für lange. Das kann bis ein Jahr dauern.
Solche Erfolgsgeschichten sind aber nur durch das Engagement haupt- und ehrenamtlicher Helfer vor Ort möglich.
Moritz Börner war das über die Beschulungssituation von Flüchtlingskindern in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie typisch ist diese Lagebeschreibung für ganz Deutschland? Diese Frage geht an Lena Rother. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsbereich des SVR in Berlin, dem Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Dieses unabhängige Expertengremium forscht und berät zu diesen Themen und beobachtet auch den Bildungsbereich. Hallo, Frau Rother.
Guten Tag.
Ist also das, was wir gerade aus NRW gehört haben, auch in anderen Bundesländern der Fall? Müssen Kinder überall so lange auf Schule warten?
Tatsächlich ist der Zugang zu einer regulären Schule, zu einem regulären Schulbesuch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt und ergibt sich aus einem Potpourri aus verschiedenen Festlegungen, die mit dem Wohnort und auch der Unterbringung der Kinder zu tun haben, sowie aber auch der Frage der Schulpflicht und mancherorts sogar auch der Frage von fixen Wartefristen nach Ankunft. Also ist es tatsächlich von einem Bundesland zu Bundesland spezifisch zu betrachten und auch in anderen Bundesländern ergeben sich Wartefristen.
Also Wartefristen, die unter Umständen länger sind, als es das internationale Recht vorschreibt. Da ist ja von 3 Monaten nach Ankunft der Fall. Deutschland handhabt das offenbar anders.
Ja, ein zentraler Faktor für den Schulzugang ist der Wohnort und die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen. Und die Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen oder in NRW, auch die zentralen Unterbringungseinheiten, die ZOE, in Bayern werden sie auch Ankerzentren genannt, diese können laut Bundesgesetz für Kinder bis zu 6 Monate dauern. Und während der Unterbringung in diesen Einrichtungen ist häufig kein regulärer Schulbesuch Teil des Programms oder ja, kein regulärer Schulbesuch ist angedacht und somit dauert es länger als 3 Monate, wie die EU vorgibt. Tatsächlich belegt eine Studie auch aus dem Jahr 2018, dass die durchschnittliche Dauer von Jugendlichen um die 7 Monate ist, bis es dann tatsächlich nach Ankunft zum Schulbesuch kommt. Hierbei ist es allerdings wichtig zu betrachten, dass es sehr, sehr variiert und teilweise nur 1 Monat dauert, teilweise aber bis zu 13.
Jetzt nehmen wir uns mal die längeren Fälle vor, freuen uns über die kürzeren, aber aus Sicht der Kinder und Jugendlichen, die zum Teil ja Abenteuerliches hinter sich haben, auch in ihren Heimatländern oft keine Schulen besuchen konnten aufgrund von Kriegssituationen oder Konfliktsituationen, das ist doch ein unglaubliches Potenzial und ein Integrationspotenzial, was da brach liegt.
Da kann ich nur zustimmen. Ein Besuch einer regulären Schule hat auch noch weitere Faktoren, die unglaublich wichtig sind. Einerseits ermöglicht er natürlich den Kontakt zu einheimischen Gleichaltrigen. Selbst wenn die Kinder und Jugendlichen meist erst einmal in Vorbereitungsangebote, auch sogenannte Willkommensklassen münden, ist in der Schule natürlich dennoch Kontakt gegeben. Sie bewegen sich in einem festen pädagogischen Rahmen. In diesen Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es je nach Bundesland und zum Teil auch je nach Einrichtung zwar auch Kurse, die sind aber laut der Stimmen aus der Praxis nicht immer vergleichbar mit einem Unterricht an einer Regelschule. Zudem erhalten Kinder und Jugendliche in der Schule und durch einen Schulalltag auch einfach Routine, Struktur und werden in ihrer eigenen Wirksamkeit gestärkt, was, wie Sie schon gerade gesagt haben, besonders nach belastenden Erfahrungen, aber auch innerhalb eines oft belastenden Alltags eine sehr, sehr große Stütze bietet. Und wie Sie gerade schon erwähnt haben, sollte das internationale Recht auch nicht ausgeklammert werden. Also ja, auf EU-Ebene wird ein Schulzugang nach 3 Monaten für jedes Kind, jeden Jugendlichen vorgegeben. Und auch im Rahmen der UN-Kinderrechtskonvention wird das Recht auf Bildung für jedes Kind und jeden Jugendlichen betont.
Jetzt hat Nordrhein-Westfalen ja angekündigt, da was zu tun. Es sollen mehr Lehrer dazu kommen. Beobachten Sie das auch in anderen Bundesländern, also die vielleicht eben ähnlich lange Wartezeiten haben, dass sich da was tut, dass man da investiert?
Auch in anderen Bundesländern lässt sich definitiv beobachten, dass sich etwas tut. Beispielsweise wurde in Sachsen in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Klassen wurden nun eingeführt und werden immer weiter auch in die Fläche getragen auf Basis eines Konzepts des Kultusministeriums. Also es hinterliegt ein Konzept und das soll dann auch in entsprechenden Rahmen professionell ausgestaltet werden. Die Frage bleibt natürlich, inwieweit das einem Schulzugang zum regulären Bildungssystem gleichzustellen ist. Und der Sachverständigenrat der SVR empfiehlt an dieser Stelle ganz klar den möglichst zügigen Schulzugang in Regelstrukturen.
Sagt Lena Rother vom Forschungsbereich des SVR, des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Und wir haben gesprochen über die Beschulungssituation von Flüchtlingskindern in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Rother.
Sehr gerne.
Campus und Karriere. International.
Unser internationales Fenster dreht sich jetzt passend zum Tag der Muttersprache auch um eine solche, und zwar um eine bedrohte. Es geht um die schottische Ursprache, das Gälisch. Das wird nur noch von ganz wenigen beherrscht und es wurde über Jahrhunderte und Jahrzehnte verdrängt. Ein rein gälisches College will die Sprache nun wiederbeleben. Das College liegt auf der Isle of Skye in Nordwestschottland und Burkhard Birke hat es für uns besucht.
Ich habe halt gedacht, Gälisch gehört zum Land und dann habe ich halt angefangen, Gälisch zu lernen und bin dann hierher gekommen, habe hier ein Studium gemacht. Ich habe Gälisch und Entwicklung studiert.
Andrea Kluge ist eine von zahlreichen Ausländern, die vom Gälischen, der unglaublichen Naturkulisse und den Menschen der Isle of Skye fasziniert sind. Die Frankfurterin ist geblieben und arbeitet jetzt am Empfang im einzig rein gälischsprachigen College in Schottland. Fließend sei sie in der keltischen Ursprache der Schotten geworden. Perfekt Gälisch zu sprechen sei jedoch fast unmöglich, gesteht sie. Und auch die derzeitigen Studenten von Solmorostig, so der fast unaussprechliche Name der Universität, gestehen: Vor 2 Jahren habe ich mit Gälisch angefangen. Vorher hatte ich noch nicht einmal Gälisch gehört. Es war also ziemlich schwer. Das erste Jahr ging so, aber das zweite und jetzt das dritte Jahr hier waren wirklich verrückt. Das ist harte Arbeit, aber es lohnt sich. Glaubt Sinéad Carr. Sie will Grundschullehrerin werden und absolviert ihr drittes Studienjahr in Solmorostig.
Das College hat eine sehr, sehr wichtige Rolle, was gälische Kultur und Sprache angeht. Es ist das einzige College, wo man auf Gälisch studieren kann, und zwar verschiedene Fächer wie Medien, Musik, Kultur, Geschichte und Entwicklung. Und man kann zwar Gälisch auch in Glasgow und Edinburgh und Aberdeen studieren, aber das Studium läuft dann nicht komplett auf Gälisch. Und hier ist der ganze Unterricht, alle Prüfungen und auch das Leben drumherum. Also wenn man ein paar Briefmarken kaufen will oder das Mittagessen bestellt, das geht alles auf Gälisch.
Sagt Janni Dietz, eine weitere Deutsche, die das Gälische und Saul Morostig in seinen Bann gezogen haben. Saul Morostig, der Name des auf der Halbinsel Sleat, ganz im Süden der Insel Skye im Nordosten Schottlands gelegenen Colleges, geht auf seine Gründung zurück.
Saul meinte Scheune, Moor groß, der große Scheune an der östlichen Bucht.
Erklärt Geschichtsdozentin Meg Bateman. Ostig stammt aus dem Norwegischen, was Einflüsse der Wikinger zeigt und beweist, dass das Gälische keine isolierte Sprache war, aber eine aussterbende ist. Nur etwa 59.000 Schotten, gut 1% der Bevölkerung, sind Gälisch-Muttersprachler. 1973 gründete der Bankier Ian Noble in einer alten Scheune dieses gälische College. Noble wollte einen Beitrag zur Rettung der keltischen Ursprache und Kultur leisten. Die Scheune und ursprünglichen Gebäude existieren noch immer, umgebaut in Klassen-, Verwaltungs- und Schlafräume. Daneben entstand, auch dank 7 Millionen Pfund EU-Regionalfondsgeldern, ein neuer Campus mit Cafeteria, Büros, Studentenwohnheimen und einem hochmodernen Medienzentrum. Dort treffe ich Megan Dale. Wir werden zu Journalisten ausgebildet, allerdings auf Gälisch. Das ist ein richtig guter Abschluss. Wir können nicht nur unser Gälisch anwenden und verbessern, sondern die Kurse sind so klein, dass wir oft Einzelunterricht bekommen. Somit bekommt jeder Gelegenheit, wirklich mit den Geräten umzugehen und seine Fähigkeiten zu entfalten. Ein Jahr Universitätsausbildung, danach 10 Monate Praxis. Eine Art Journalismus-Master macht Megan Dale, die von ihren Eltern schon in eine gälische Grundschule geschickt wurde. Megan hat gute Chancen, später bei der BBC anzuheuern, die seit 12 Jahren ein mittlerweile trimediales Angebot auf Gälisch verbreitet. Megan ist eine von 49 Vollzeitstudierenden am College, von denen viele später Gälisch an der Schule unterrichten wollen und deshalb ihr drittes Studienjahr auf Skye in einem rein gälischen Umfeld verbringen. 113 Mitarbeiter beschäftigt das College, die Hälfte davon in Teilzeit. Sie betreuen auch die 367 Fern- und die gut 1000 Sommerstudenten. Noch individueller könnten Unterricht und Betreuung kaum sein.
Saul Morostig is an extremely important college. It's really the heart of the Gaelic revival.
Saul Morostig ist das Herzstück der Wiedergeburt des Gälischen. Wir haben eine erstaunliche Fakultät an Dozenten, großartige Studenten und eine fantastische Bücherei, die beste Sammlung gälischer Bücher in der Welt. Sagt einer, der es wissen muss. Donald Stewart unterrichtet Literatur und Geschichte.
Und das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Eine Empfehlung habe ich noch für morgen. Dann geht es nämlich in unserer Samstagssendung um den Personalmangel im öffentlichen Dienst. Denn nicht nur an Schulen und Kitas fehlt der Nachwuchs, sondern auch zum Beispiel bei der Justiz oder bei der Feuerwehr. Staat ohne Diener. Verkauft sich der öffentliche Dienst zu schlecht? Welche Karrierechancen gibt es? Das ist morgen unser Diskussionsthema und Sie können sich wie immer über eine Mail melden, direkt ins Studio an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie an auf unserer kostenfreien Hörerhotline 00800 4464 4464. Da läuft auch schon jetzt der Anrufbeantworter für Ihre Nachricht.